Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
War ich sehr klein für mein Alter. Mein Spitzname war sogar Peanut, was Erdnuss heißt, weil das kleinste von allen Nüssen ist, hat das gepasst bei mir. Peanut hieß ich. Und ich war oft deprimiert wegen meiner Größe. Und mein Vater wollte mir öfters Mut machen und er hat mir gesagt, mein Sohn, ein Mensch wird vor Gott nicht gemessen an seinem Körpergröße, sondern an der Größe seines Herzens. Und ich habe das mir für das Leben gemerkt, dass wir von Gott her gerichtet werden und beurteilt werden, nach der Größe des Herzens und nicht nach wie viel Zentimeter groß wir sind. Genau dies will Gott uns in 1. Korinther 13 heute sagen. Hier stellt Gott alle Christen gleich, indem er uns sagt, dass wir nicht nach den Gnadengaben, die wir geschenkt bekommen haben, beurteilt werden, sondern nach unserer Liebe zu Gott und zu anderen Menschen. Wenn Gott unseren Dienst prüft, dann schaut er nicht allein das an, was wir tun, sondern mit welcher Herzenseinstellung wir es tun. Gott prüft unsere Herzen. In dieser Hinsicht haben alle Christen die gleiche Chance, um Gott zu gefallen. Das heißt, Menschen, die eine gewisse Geistesgabe haben, zum Beispiel wie die Fähigkeit zu lehren oder zu predigen oder am Wort zu dienen, die haben nicht bessere Karten bei Gott oder bessere Chancen oder bessere Möglichkeiten, Gott zu gefallen, wie alle anderen Christen. Denn Gott richtet uns nicht nach unseren von ihm geschenkten Gnadengaben, sondern nach dem Gebot der Liebe. Wir werden alle nach unserer Herzenseinstellung beurteilt von Gott, nicht nach dem, welche Geistesgabe wir haben. Und das ist das, was Paulus in 1. Korinther 13 den Christen damals klar machen wollte und uns auch heute klar betonen will. In unserer Bibelstelle für heute werden wir sehen, dass wir Christen öfters umsonst Gott dienen. Denn Gott sagt uns hier in diesem Kapitel, dass christliche Aktivitäten, wenn sie ohne Liebe getan werden, null und nichtig sind. Lass uns Kapitel 13 gemeinsam lesen. Wir lesen Kapitel 12, Vers 31 mit. Eifert aber um die größeren Gnadengaben, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Heute will ich uns daran erinnern, dass die Liebe ewig ist. Wir sollen erkennen, welche Stellung die Liebe in Gottes Augen hat. Die Liebe ist viel erhabener als jede Geistesgabe und jeder christliche Dienst. Andere Menschen zu lieben ist unser Beruf als Christen. Eine höhere Berufung haben wir nicht. Denn wir sind berufen worden, würdig des Evangeliums Jesu Christi zu wandeln. Und wir sind aufgefordert, in den Fußstapfen Jesu Christi zu wandeln. Er hat uns die Liebe seines Vaters geoffenbart und uns gezeigt, dass wir von Gott berufen worden sind, genauso zu wandeln, wie er gewandelt hat. Das ist unsere hohe Berufung als Christen. In Kapitel 13, dieses Kapitel wird in drei Teilen aufgeteilt. Erstmal die Verse 1 bis 3. Und hier wird uns die Nichtigkeit des christlichen Dienstes oder christliche Aktivitäten ohne Liebe aufgezeichnet. Es wird uns hier von Paulus betont, dass wenn wir großartige Dinge für den Herrn tun, aber ohne Liebe es tun, dann ist es nichts. Dann bin ich auch nichts. Und dann in den Versen 4 bis 8 geht es um eine Definition der Liebe. Hier gibt Gott uns einen Spiegel, woran wir unsere Herzen prüfen können. Aber nicht nur unsere Herzen, unseren Dienst, unseres Leben soll anhand der Definition der Liebe hier in diesen Versen geprüft werden. Und dann in den Versen 9 bis 13 spricht er von der Erhabenheit der Liebe, indem er beweist, dass die Gnadengaben nur für eine kurze Zeit hier sind. Die werden irgendwann mal alle weggetan und nicht mehr nötig. Aber die Liebe ist ewig. Sie bleibt für immer. Und von diesen drei Punkten wollen wir heute nur den ersten Punkt gemeinsam betrachten, in Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Aber zur Wiederholung möchte ich nochmal aufführen, was wir bis jetzt in Kapitel 12 gesehen haben. Wir haben in Kapitel 12 gesehen, dass alle Christen den Geist Gottes haben und sind mit ihm getauft worden. Die Taufe mit dem Heiligen Geist wird nicht anhand des in Sprachen reden oder einer der anderen Geistesgaben bestätigt. Zweitens, die Gnadengaben sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern zum Nützen aller. Sie sind zur Erbauung des gesamten Leibes Christi uns gegeben worden. Drittens, kein Christ besitzt alle Gnadengaben und kein Christ soll alle Gnadengaben haben. Das heißt, wir sollen voneinander abhängig sein. Viertens, die Gnadengaben werden vom Heiligen Geist souverän ausgeteilt, wie er will, nicht wie wir es wollen. Also nach einer gewissen Gnadengabe zu streben, wäre Unsinn. Fünftens, die Lehrgaben sind größer und wichtiger als die Zeichen und Wundergaben. Das war der Inhalt der Predigt von letzten Sonntag, nämlich die Priorität der Lehrgaben über die Zeichen und Wundergaben. Und heute, wie gesagt, wollen wir uns mit den ersten drei Versen aus Kapitel 13 beschäftigen, wo Paulus betont, dass christliche Aktivitäten ohne Liebe null und nichtig sind. Am Ende von Kapitel 12 hat Paulus die Priorität der Lehrgaben über die Zeichen und Wundergaben betont. In Kapitel 14 wird er dieses Thema noch ausführlicher behandeln, indem er die Vortrefflichkeit des Weissagens über das in Sprachen zu reden argumentiert. Aber bevor Paulus mit diesem Thema beginnt, stellt er ihre Herzenseinstellung durch einen kleinen Vortrag über die Liebe bloß. In Kapitel 13 haben wir einen Spiegel Gottes. Wir sollen anhand dieses Spiegels unsere Herzen prüfen. In diesem Abschnitt stellt Paulus das Einanderlieben über alle Gnadengaben dar. Er zählt 7 Gnadengaben oder Dienste in ihrer extremsten vorstellbaren Form dar und nennt sie null und nichtig, wenn diese großartigen Taten ohne Liebe getan werden. Hiermit hat er den Dienst der meisten in der Korinthergemeinde für vergeblich erklärt. Denn in Kapitel 14 wird klar, dass sie die Erbauung der Gemeinde nicht im Sinne hatten, als sie ihre Gnadengaben ausgeübt haben. Wir werden in Kapitel 14 sehen, dass sie alle gleichzeitig gesprochen haben. Es war ihnen egal, ob es verstanden wird, was sie gesagt haben. Das heißt, sie haben die Erbauung der Gemeinde nicht im Sinne gehabt, sondern sie wollten Anerkennung durch diese Ausübung ihrer Gnadengaben für sich gewinnen. Und so, sie haben es nicht aus Liebe getan. Und deswegen hat Paulus Kapitel 13 geschrieben, deswegen unterbricht er das Thema der Erhabenheit des Weissagens über das in Sprachen reden. Und er verschiebt das nach hinten. Und in 13 Versen will er uns sagen, wie wichtig die Liebe ist. Der erste Punkt der heutigen Predigt ist ein vergeblicher Dienst. Ein vergeblicher Dienst. Wir lesen in Vers 1, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Hier spricht Paulus in Hyperbel. Das heißt, er übertreibt, um einen Punkt noch deutlicher zu machen. Er spricht von Dingen, die nicht mal die Apostel tun konnten, um die Vergeblichkeit des christlichen Dienstes ohne Liebe so stark wie möglich zu betonen. Es wäre falsch, an dieser Stelle zu behaupten, dass es Menschen gibt, die in der Sprache von Engeln Gott anbeten können. Es wird behauptet unter den Charismatikern, dass es nicht nur Sprachen von Menschen gibt, sondern es gibt geheime Sprachen, die niemand versteht, Sprachen der Engel, und mit diesen Sprachen kann man Gott anbeten. Aber wie ich bereits schon in der Einleitung betont habe, Gott hat alle Christen gleich ausgerüstet in den Kampf gegen die Sünde. Er hat nicht manchen Christen eine Sonderfähigkeit geschenkt, womit sie besser dran sind bezüglich der Anbetung Gottes sind. Und das wäre der logische Folgerung von dieser Lehre, dass wenn man diese Geistesgabe nicht hätte, nämlich in der Sprache von Engeln reden zu können, dann ist man nicht so geistlich wie einer, der das kann. Und das ist einfach eine Irrlehre. Und das ist nicht der Punkt hier, weil, wie gesagt, Paulus spricht in Hyperbel. Das heißt, er übertreibt, um seinen Punkt deutlicher zu machen. Keine von den Aposteln haben in den Sprachen von Engeln gesprochen. Paulus gibt, wie gesagt, er stellt extremen Formen hier von dem christlichen Dienst und von den Geistesgaben, damit wir sehen können, dass selbst wenn ich das tun könnte, wäre es null und nichtig, wenn ich es ohne Liebe tun würde. Sinngemäß liest Kapitel 13, Vers 1 so folgendermaßen: Wenn ich in den Sprachen von Menschen reden kann, sogar auch die der Engel, aber keine Liebe habe, so bin ich nur ein auf den Nerven gehender Lärm, wie mein Hahn jetzt mich nervt. Und jetzt möchte ich dieses Zitat aus diesem Buch mit Liebe leiten vorlesen. Es ist ein etwas längeres Zitat, aber ich möchte es trotzdem vorlesen. Ich fange an auf Seite 16. Alexander Strauch schrieb: Die geistlichen Gaben sollten zur Erbauung und Einheit des Leibes der Gemeinde dienen. Doch die Begeisterung der Korinther über die übernatürliche Gabe des Zungenredens verursachte in der Gemeinde nur Stolz und Streit. Die Korinther gebrauchten ihre Gaben zur eigenen Befriedigung. Das spaltete die Gemeinde. Um diesen Irrtum zu korrigieren, nimmt Paulus mal an, er sei der begabteste Zungenredner der Welt, der fließend in Zungen der Menschen und Engel reden kann. Solch eine Gabe hätte die Korinther sehr beeindruckt. Paulus jedoch erklärt, dass er, auch wenn er solch eine wunderbare himmlische Gabe besäße, nur ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel wäre. Das heißt, ein störendes, lautes, leeres Geräusch, wenn er gemäß Vers 4 bis 7 keine Liebe hätte. Ohne jene barmherzige Liebe wäre seine wunderbare Gabe des Zungenredens nur ein Krampf. Ich zitiere ihn weiter. Paulus sagt, dass nicht nur seine Sprache nur Lärm macht, sondern dass er selbst ein hohles, schallendes Geräusch ist. Ohne Liebe wäre er nicht das, was er sein sollte. Als Christ würde ihm deutlich etwas fehlen und er würde nicht gemäß dem besseren Weg leben, weil er ein liebloser Zungenredner wäre. Er würde die Gabe des Zungenredens benutzen, um sich selbst zu groß zu machen und nicht um der Gemeinde und zu ihrer Erbauung zu dienen, was die eigentliche Absicht der Liebe ist. Und dann sagt er, er teilt uns etwas mit über etwas, was er tut. Wenn er von diesem Abschnitt predigt, dann tut er etwas. Ich zitiere weiter. Wenn ich in Predigten oder Vorträgen über dieses Kapitel spreche, gebrauche ich oft Anschauungsmaterial. Ich hole hinter der Kanzel einen Blechtopf und einen Hammer heraus und fange an, auf dem Topf zu schlagen, während ich über Geistesgaben und die Notwendigkeit der Liebe spreche. Am Anfang lachen die Leute. Sie denken, dass es eine wunderbare Illustration ist. Aber ich mache weiter. Während ich auf den Topf schlage, spreche ich über geistliche Gaben. Es dauert nicht lange, bis die Leute nicht mehr lachen. Sie sind genervt, verärgert und regen sich immer mehr auf, aber ich schlage weiter auf den Topf. Wenn ich merke, dass sie es nicht länger aushalten, höre ich auf und frage, sind Sie verärgert? Genießen Sie es? Gefällt es Ihnen? Finden Sie es erbaulich? Möchten Sie, dass ich für den Rest der Rede weiter auf den Topf schlage? Jeder möchte, dass ich aufhöre. Und dann erkläre ich Ihnen, dass Sie auf andere und Gott genauso wirken, wenn Sie Ihre Gaben ohne Liebe einsetzen. Sie sind nichts anderes als ein tönendes Erz und eine schallende Zimbel. Ich bin mehrmals, kurz nach meiner Bekehrung, in charismatischen Gemeinden, wo alle gleichzeitig losgelegt haben und kein Mensch hat ein Wort verstanden. Und das war genau das. Nichts anderes. Deswegen steht Paulus in Kapitel 14 ein Regelwerk auf, für wie das in Sprachenreden zu der Zeit getan werden sollte. Und so, wir sehen hier, dass das zur Korrektur geschrieben wurde. Dann sehen wir auch in Vers 2, es steht hier, und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, was? So bin ich nichts. An dieser Stelle muss es uns allen klar sein, wie wichtig die Weissagung ist. Paulus hat gesagt in Kapitel 14, wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Der will betonen, wie wichtig es ist, dass wir Weissagung haben in der Gemeinde. Also an dieser Stelle nimmt Paulus Dinge, die sehr, sehr wichtig sind für uns. Der spricht von Weissagung und dann spricht er von den Geheimnissen Gottes und von der Erkenntnis Gottes. Und die sind alle sehr, sehr wichtig, denn sie geben uns den Inhalt unseres Glaubens. Und ohne Glauben, wovon er auch hier spricht, wenn er sagt, wenn ich allen Glaube habe, so dass ich sogar Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn er das sagt, es muss uns allen klar sein, wie wichtig der Glaube ist. Denn es steht in Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr rettet, durch den Glauben an Jesus Christus. Also er führt auf hier vier Dinge, die äußerst wichtig für uns. Drei von denen geben uns den Inhalt unseres Glaubens Und der andere ist der Glaube selbst, wodurch wir errettet werden. Denn ohne Glaube wird kein Mensch vor Gott gerechtfertigt. Und so er betont hier, dass selbst wenn man solche Dinge besitzt, sagt er, ohne Liebe ist das, bin ich nichts. Dennoch sagt Paulus hier, dass wenn du alles Wissen und einen Glauben besitzt, der den von Abraham weit übertrifft, aber ohne Liebe bist, dann bist du nichts. Zum zweiten Mal spricht Paulus in Extremen hier. Denn laut 13,9 sagte Paulus, dass wir nur stückweise weissagen und nur stückweise erkennen. Seht ihr das? In 13, Vers 9. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Was heißt das? Das heißt, dass Paulus auch hier noch einmal übertreibt. Genau wie vorhin in Vers 1, wo er gesagt hat, selbst wenn ich in der Sprache von Engeln sprechen könnte. Er schreibt nicht vor hier, dass man in der Sprache von Engeln reden soll. Der sagt, selbst wenn ich das könnte. Und hier sagt er, selbst wenn ich alles wusste, was nicht der Fall ist, weil in Vers 9 sagte, wir sehen nur stückweise und erkennen nur stückweise. Also es ist nicht der Fall bei ihm, dass er alles wusste und alle Geheimnisse kannte und alle Wahrheiten Gottes schon begriffen hatte. Er übertreibt hier und er sagte, selbst wenn ich das alles konnte und besäße, bin ich nichts, wenn ich ohne Liebe bin. Und so wir sehen hier, dass Paulus zum zweiten Mal in Extremen spricht, dass er übertreibt, um einen Punkt zu machen. Er nimmt diese Beispiele, damit wir begreifen, dass selbst wenn wir in der Lage wären, die Weisheit und das Wissen Gottes vollkommen zu besitzen und zu begreifen, dennoch ohne Liebe wären wir nichts. Schlagt bitte 1. Korinther 8 auf. Denn Paulus hat in diesem Brief schon betont, dass die Erkenntnis zu Stolz führen kann. In 1. Korinther 8, Vers 1 lesen wir, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber, was? Erbaut. Und öfters, je mehr einer weiß, desto arroganter wird er. Wie oft haben wir das erlebt, dass wenn einer zum Fachmann in seinem Bereich wird, dass er überheblich wird. Und so ist das. Wir lesen weiter ab Vers 9 hier in Kapitel 8. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Brüder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Es soll uns klar sein, dass nur weil ich die Schrift gut erkenne, heißt nicht, dass ich ein guter Christ bin. Wenn ich die Schrift auswendig kenne, heißt es nicht, dass ich ein guter Christ bin. Denk an die Pharisäer. Die kannten die Schrift innig und auswendig. Und Jesus hat gesagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, kommt ihr keinesfalls in das Reich Gottes hinein. Also das Besitzen von Erkenntnis bringt uns nichts, wenn wir keine Liebe haben. Wenn ich die Urschrift vollkommen kannte, wenn ich wirklich die Urschriften von den Aposteln hätte, nicht Exemplare davon, sondern das, was sie selber mit ihren eigenen Händen geschrieben haben und das vollkommen verstehen konnte, weil ich ein großartiger Gelehrter sei. Wenn ich ohne Liebe bin, bin ich nichts. Das ist der Punkt hier. Paulus spricht wieder in Hyperbel, indem er von einem Glauben spricht, der Bergen versetzen kann. Hier bezieht sich Paulus auf das Zitat von Jesus in Matthäus 21, Vers 21. Schlag bitte Matthäus Kapitel 21 auf. In 1. Korinther 13 hat Paulus gesagt, es geht nicht nur darum, was ich weiß, sondern auch darum, was ich kann durch den Glauben. Und er sagte, selbst wenn ich einen Glauben habe, womit ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und er bezieht sich wahrscheinlich auf dieses Zitat von Jesus, wo Jesus gesagt hat hier, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Freunde, es hat noch nie einen Menschen gegeben, der einen Berg durch seinen Glauben versetzt hat. Es wäre in den Geschichtsbüchern, wenn das der Fall wäre. Es mag sein, es gibt immer wieder unter den Charismatikern die Behauptung, dass irgendwo in Afrika, hinter den Kulissen, irgendwo drei Leute haben gesehen, wie einer kurz gestorben ist und jemand anders hat ihn wieder auferweckt. Und jetzt hat er die Macht, Menschen aufzuerwecken. Aber es wird wirklich nicht zur Beweis gestellt, wie bei Jesus der Fall war, bei Lazarus, wo er schon gestunken hat, 4 Tage. Und da waren zahlreiche Zeugnisse davon. Aber wenn es geht um Bergen versetzen, das können die Charismatiken garantiert nicht tun. Sie haben es noch nie getan. Glaub's mir, sie haben es nicht mal 1 Millimeter einen Berg versetzt. So Paulus spricht hier, er übertreibt hier, um einen Punkt zu machen. Warum zitiert er oder benutzt er dieses Beispiel? Jesus hat dieses Beispiel gesagt, vom Bergen versetzen, um etwas anderes zu betonen wie Paulus. Jesus wollte betonen, wie wichtig es ist, dass wir glauben, wenn wir beten, um das zu empfangen, was wir von Gott erbitten. Paulus will uns nur Folgendes hier sagen, in 1. Korinther 13, wenn ich allen Glauben habe, so dass ich sogar Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. So bin ich nichts. Alle 4 dieser Dinge enden mit der Aussage, so bin ich nichts. Das heißt, diese Aussage, so bin ich nichts, bezieht sich auf alle 4 von diesen wichtigen Dingen. Und Paulus sagte, selbst wenn ich sie in vollkommener Form besitze, aber ohne Liebe bin, dann bin ich nichts. In den Versen 1 bis 3 hat Paulus die Eitelkeit der Erkenntnis und des Glaubens ohne Liebe mit den Worten, so bin ich nichts, betont. Aber in Vers 3 betont Paulus die Vergeblichkeit des christlichen Dienstes ohne Liebe mit den Worten, so nützt es mir nichts. Ich möchte, dass wir diese 2 Aussagen wirklich bemerken heute. Einmal, so bin ich nichts, und einmal, so nützt es mir nichts. Und hiermit drückt Paulus, wie gesagt, in den ersten 2 Versen die Eitelkeit der Erkenntnis und des Glaubens ohne Liebe aus und die Vergeblichkeit des christlichen Dienstes ohne Liebe drückt er hiermit aus. Wir lesen Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, laut manche Übersetzungen heißt es, damit ich verbrannt werde oder so, dass ich verbrannt werde, so nützt es mir nichts, wenn es ohne Liebe getan wird. So Paulus schreibt hier in Vers 3, wie vergeblich unser Gottesdienst ist, wenn unsere Herzenseinstellung nicht richtig ist. Paulus sagt hier, und wenn ich all mein Besitz zur Speisung der Armen verkaufe, aber keine Liebe habe, so habe ich keinen Lohn dafür. So bekomme ich keinen Lohn dafür. Das heißt, ich habe es vergeblich oder umsonst getan. Ich möchte an dieser Stelle eine Frage an euch stellen. Nämlich, was hat Gott so gekränkt, dass er Ananias und Sapphira tötete? Warum hat Gott Sapphira und Ananias getötet? Schlag bitte Apostelgeschichte 4 auf. Damit wir die Gegenüberstellung hier sehen können zwischen einem gewissen Mann namens Josef, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was bedeutet Sohn des Trostes, und Ananias und Sapphira sehen können, diese Gegenüberstellung, lass uns ab Kapitel 4, Vers 32 lesen. Wir lesen auch die Verse, die ersten 11 Versen aus Kapitel 5 mit. Kapitel 4, Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Aposteln das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Supra von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Und dann kommt der Kontrast. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira, seine Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sagt mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trügen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Also warum hat Gott sie getötet? In Kapitel 5, Vers 4 haben wir den Grund. Es steht hier, dass sie nicht Menschen belogen haben, sondern Gott. Aber ihr Betrug war nicht auf Gott gezielt. Wen wollten sie betrügen? Menschen. Sie wollten ihren Mitchristen betrügen und sich selbst darstellen, als ob sie sehr fromm seien und als ob sie wirklich so sind wie Josef, der offensichtlich sehr viel Anerkennung bekommen hatte in der Gemeinde durch seine Liebestat. Und sie wollten ihm nachahmen, aber nicht mit derselben Herzenseinstellung. Das heißt, Petrus sagte, Mensch, keiner hat euch gezwungen, das euch vorzunehmen. Das Feld gehörte euch. Ihr müsst es gar nicht verkaufen. Und nachdem ihr es verkauft habt, hättet ihr der Gemeinde sagen können, wir geben euch die Hälfte des Geldes, aber die andere Hälfte behalten wir. Wäre auch in Ordnung gewesen. Wäre kein Problem gewesen. Aber die wollten so tun, als ob sie den ganzen Kaufpreis für die Armen spenden. Und das missfiel Gott. Also, sie haben etwas Großes getan für die Armen, aber nicht aus Liebe. Sie haben es mit der falschen Herzenseinstellung getan. Das ist genau das, was Paulus uns in 1. Korinther 13 sagen will. Er will sagen, dass unser Gottesdienst, unser christlicher Dienst, alle unsere Aktivitäten sind null und nichtig, wenn sie nicht aus Liebe getan werden. Das ist wichtig für uns zu merken. In der Bergpredigt hat Jesus diese Herzenseinstellung unter den Pharisäern auch aufgedeckt, die auch bei Ananias und Sapphira waren. In Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 4, lesen wir Folgendes. Matthäus Kapitel 6, die ersten vier Verse. Jesus sprach: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. In der Bergpredigt hat Jesus das Herz von den Pharisäern und Schriftgelehrten bloßgestellt. Paulus sagte selbst in Galater 1, wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich nicht Christi Knecht. Und damit hat er gesagt, das ganze Judentum war nicht nur ein religiöses System, wo man versucht hat, Menschen zu gefallen, damit man Anerkennung unter den Menschen für sich gewinne. Und ich sage euch, das kann uns auch passieren im Leib Jesu Christi. Paulus sagt uns in 1. Korinther 13 genau das gleiche wie Jesus in der Bergpredigt und er will das gleiche auch bekämpfen. Er sagt uns, dass selbst wenn wir alles verkaufen, was wir haben und es den armen Menschen schenken, wenn wir dies ohne Liebe tun, dann nützt es uns nichts. Linda und ich, wir haben öfters dieses Gespräch unter uns gehabt. Denn ich sag's euch ganz ehrlich, es ist nicht einfach, 12 Jahre lang eine Gemeinde in deinem Haus zu haben. Linda muss ständig aufräumen. Es ist viel Arbeit. Unsere Kinder haben wirklich darunter gelitten. Besonders als Solea und Shane ein bisschen kleiner waren. Ihre Spielzeuge sind ständig kaputt gegangen. Ihre Zimmer verwüstet worden. Das gab immer wieder solche Dinge, sodass unsere Kinder wollten ihre Zimmer schließen. Einmal hat Solea ihr Zimmer geschlossen und wir mussten ihr befehlen, ihr Zimmer wieder aufzuschließen. Für Sonntag. Es gab immer wieder einen Kampf in uns selbst, das aus Liebe zu tun. Und wir haben uns immer wieder gesagt, wenn wir das nicht aus Liebe tun, dann ist es null und nichtig. Dieses Opfer bringt uns gar nichts. Es nützt uns nichts, wenn wir das nicht aus Liebe tun. Warum habe ich diese Geschichte erzählt? Nicht, damit ihr Großes von uns denkt, sondern dass ihr versteht, dass wenn wir etwas für den Herrn tun, aber es nicht aus Liebe tun, sondern aus Pflichtgefühle, dann nützt es uns nichts. Es ist kein Gottesdienst. Gott nimmt es nicht an. Freunde, Gott lässt sich nicht veräppeln. Er kennt unsere Herzen. Er weiß sogar, was wir denken. Wir müssen wirklich ständig zu Gott gehen und ihn anflehen, dass er uns hilft in diesem Bereich. Paulus führt fort in 1. Korinther 13, Vers 3. Und er sagt, er gibt noch ein extremes Beispiel, oder ein extremes Beispiel. Und er sagt, dass selbst wenn einer sein Leib hingebe, damit er Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, sagt Paulus, wenn ich das tue, dann so nützt es mir nichts. Sinngemäß sagt Paulus uns hier, und wenn ich den Tod eines Märtyrers auf dem Scheiterhaufen leide, so dass mein Leib verbrannt wird, aber keine Liebe habe, so bekomme ich vom Herrn keine Belohnung. Denkt an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie haben ihr ganzes Leben dem Gesetz Moses gewidmet. Aber es hat ihnen nichts genützt. Es hat ihnen nichts genützt. Als Schlusswort möchte ich euch etwas aufs Herz legen. Es gibt keinen Bereich des christlichen Lebens, worin wir mehr aufgefordert werden als in der Liebe. Unsere Herzen weichen ständig von der Einstellung Jesu Christi ab. Wir sind wie Instrumente, die täglich neu geeicht werden müssen. Hier in Deutschland muss man alle 2 Jahre zum TÜV mit dem Auto. Aber das wäre viel zu lange, um zu Gott mit unseren Herzen zu gehen, um unsere Herzen prüfen zu lassen. Das müssen wir jeden Tag machen. Jeden Tag neu müssen wir zum Thron der Gnade gehen und sagen, Herr, bitte prüfe mein Herz, wie David es auch getan hat. Im Psalm 139 sagt er, Herr, prüfe mich, erkenne mich, forsche mich. Sag's mir, wo ich daneben bin, zeige es mir. Prüfe mein Herz. Das müssen wir auch tun. Wir wollen nämlich nicht wie Ananias und Sapphira sein, sondern wie Josef, der aus Liebe seinen Besitz verkaufte, um die Last anderer Christen mitzutragen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.